Gefühl zu haben, dass das jetzt klappt, also diese beiden Rollen gleichzeitig zu besetzen. Wie können wir denn Ideen davon entwickeln, wie Mutterschaft alternativ und eben positiv besetzt werden kann, aber auch so, dass natürlich auch ganz viele negative Gefühle Platz haben, also die jetzt ja sehr oft ausgeschlossen werden in diesem Extrem von irgendwie Rabenmutter und heiliger, sich selbst aufopfernder Mutter oder so, dass dort auch viel schlechte Gefühle oder Hassgefühle dem Kind gegenüber, dass das auch Platz haben kann, aber dass dennoch eine Vorstellung von Mutterschaft entwickelt werden kann, die die Verantwortung auch verlagert und nicht nur auf eine Frau allein.
Ja, also eben die feministischen Antworten darauf sind ja auch sehr unterschiedlich ausgefallen. Also das Problem ist, dass wir zum Teil in der feministischen Theorie, wie zum Beispiel bei Simone de Beauvoir oder auch Sulamit Firestone oder so bekannte Frauen, die sich mit Mutterschaft sehr intensiv beschäftigt haben, wiederum auch sehr negative Bilder über Mutterschaft finden. Also dort wird das Problem eben nicht gelöst. Dort wird eigentlich wie eine patriarchale Sichtweise auf Mutterschaft reproduziert, indem sie einfach abgelehnt wird. Also bei Beauvoir ist das ganz stark. Für sie ist klar, die Frau muss sich aus der Mutterschaft befreien, fertig, sonst kann sie kein Subjekt werden. Und dort ist Beauvoir natürlich an einem letztlich patriarchalen Modell orientiert, das eben Frauen und Mutterschaft, überhaupt Mutterschaft quasi abwertet und eben einen Widerspruch zwischen vernünftigem Subjekt und Mutterschaft macht, und genau das wiederholt Beauvoir in ihren Thesen. Und das ist eben sehr oft passiert, dass feministische Denkerinnen auch eine ablehnende Haltung letztlich gegenüber Mutterschaft einnehmen. Und dann gibt es die andere Seite, die Matriarchatsforschung und die Wolfsfrauen-öko-feministische Linie, die auch problematischen Bias hat, die versucht, Mutterschaft sehr stark aufzuwerten, aber dann zum Teil wahnsinnig stark in quasi essentialistische oder auch fast biologistische Idealisierungen hineinkippt, wo dann das ewig Weibliche und so weiter, also wo es auch enorm starke Stereotypen reproduziert werden, die genauso patriarchal sind, also die ideale Mutter und die Natur, also diese Gleichsetzung von Frau und Natur und Weiblichkeit als genuin, natürlich Gutes, bla bla bla. Ich meine, das ist genau, das ist quasi wie die andere Seite, extreme Seite von der Ablehnung des Mütterlichen, ist diese Idealisierung des Mütterlichen wie eine andere Seite der patriarchalen Medaille, wo eben auch wiederum starke Stereotypen reproduziert werden. Und zwischen diesen beiden Extremen gibt es natürlich dann auch Positionen, die zu vermitteln suchen. Also ja, wir müssen Mutterschaft feministisch selbst besetzen, eigene Definitionen von, wie wollen wir eigentlich Mütter sein, wollen wir diesen Begriff überhaupt noch, weil der Begriff schon sowieso auch eben ein im Prinzip im Patriarchat erfundener Begriff ist. Also das sind Dilemmas, mit denen wir konfrontiert sind, die sich nicht so schnell auflösen lassen. Also dieses Gefühl von, ich möchte einerseits frei und selbstbestimmt sein und ich bedauere es, Mutter geworden zu sein. Also Regretting Motherhood war ja auch so eine Debatte von der israelischen Soziologin, die eben herausgefunden hat, dass viele Frauen, wenn sie mal ehrlich sind, auch tatsächlich bereuen, Mutter geworden zu sein. Also von diesen starken Gefühlen von ich hadere wirklich mit dem Muttersein, bis hin zu dem Versuch, okay, wir versuchen in einer kapitalistisch orientierten Profitgesellschaft das Prinzip der Mütterlichkeit, der Care-Arbeit, der Sorgetätigkeit aufzuwerten, und eigentlich müsste die ganze Gesellschaft umkehren und nicht mehr am Profit orientiert sein und nicht mehr an diesen sogenannten männlichen Maßstäben, sondern eigentlich müsste die Gesellschaft einen Turn machen und sich eben an der Frage von, was brauchen Menschen, an der Frage von Abhängigkeit, an der Frage von Bedürftigkeit orientieren und eben dieses sogenannte mütterliche Prinzip zur Ausgangslage unseres Denken und Handelns zu machen. Also dort gibt es überall Fallstricke oder immer wieder auch in Stereotype hineinzufallen. Und ich habe keine Lösung in dem Sinne, wie wir jetzt eine ideale Position im als Mütter oder als Menschen mit Kindern entwickeln können in dieser widersprüchlichen Gesellschaft. Also das, wie sollen wir innerhalb des Systems, was androzentrisch oder männlich entstanden ist, andere emanzipatorische Strategien und Sichtweisen entwickeln? Das ist ja eine Grundfrage, wie das überhaupt wie das überhaupt gehen kann innerhalb dieses Systems. Ich habe auch keine wirklichen Antworten. Ich habe mich nur dann mit eben zum Beispiel Ellen Sisu beschäftigt, und ich finde Sisu eben, es ist eine feministische französische Theoretikerin. Sie hat zum Beispiel Märchen genommen und auch gegen den Strich gelesen, und das finde ich eigentlich eine sehr tolle Sache, dass diese Erzählungen,
das Rotkäppchen
zum Beispiel, dass sie diese klassischen Erzählungen, die eigentlich patriarchale Erzählungen sind, auch umerzählen können und dort eben auch eine eigene Position finden. Und das Rotkäppchen ist ja eigentlich ein Märchen, das eben sehr stark die Botschaft macht, die Mutter ist in dieser autoritären Position und schickt das Rotkäppchen in die Welt und sagt dem Rotkäppchen, wie es sich zu verhalten hat. Es darf eben auf keinen Fall vom Weg abkommen. Also das ist eigentlich die Erziehung, die mütterliche Erziehung zur Anpassung an das Patriarchat, weil draußen lauert die Gefahr und sie muss eben züchtig auf dem Weg bleiben. Und das Rotkäppchen hält sich nicht dran und das wird auch bestraft dafür. Also dieses Ausscheren wird sofort bestraft, es wird aufgefressen letztlich vom Patriarchat oder wie man auch immer das nennen will, und dann am Schluss von einem Mann befreit, also von einem Jäger sozusagen. Ja, also das ist so die Position der Frau innerhalb des Patriarchats, nicht sehr viel Spielraum. Und Sisu meint dann eben, ja, aber wir können dieses Märchen eben auch, wir müssen es nicht nur patriarchal lesen, wir können auch die feministische Analyse dort reinbringen. Und sie wertet dann quasi die Mutter auf in ihrer Analyse und sagt, ja, aber die Mutter schickt das Mädchen immerhin in die weite Welt hinaus. Also das ist schon mal irgendwie positiv, und sagt dem Mädchen, okay, geh raus und erkunde die Welt. Aber natürlich ist die Mutter gefangen im patriarchalen System und muss dem Mädchen alle möglichen Tipps und Vorsichtsmaßnahmen und so weiter mit auf den Weg geben. Das ist genau diese Widersprüchlichkeit. Also erkunde dich selbst. Sisu macht dann sehr stark den Link zur Sexualität. Also es geht eigentlich um die Erkundung der eigenen Sexualität. Also ich bin jetzt da auch psychoanalytisch nicht so sehr bewandert, um das alles korrekt wiederzugeben. Aber ich finde es sehr eine tolle Analyse, weil sie dann auch noch die Großmutter mit ins Spiel bringt und dort eigentlich in dieser Generationenfrage zwischen Frauen eben sowohl diese Gefangenschaft in patriarchalen Strukturen als Tatsache herausarbeitet, aber eben auch den Handlungsspielraum dieser Frauen, die dann doch, denen sie eben doch auch ein widerständiges Handeln attestiert. Beziehung finden wir in der griechischen Mythologie, im Mythos zu Persephone und Demeter. Demeter ist die Fruchtbarkeitsgöttin und Persephone ist ihre Tochter, und die Persephone wird in diesem Mythos entführt von Hades, das ist der Gott der Unterwelt, der entführt also die Tochter in die Unterwelt und sie verschwindet. Und die Mutter macht sich dann quasi auf die Suche, also während eben der Vater, dem ist das egal, Zeus ist mit anderen Dingen beschäftigt, und Demeter macht sich dann auf die Suche nach der Tochter und findet sie und befreit sie aus der Unterwelt. Und der Mythos geht eben so, dass dann der Demeter mit dem Hades den Deal macht, dass sie die Tochter ein halbes Jahr im Jahr in der Unterwelt bleiben muss bei Hades, und ein halbes Jahr im Jahr darf sie hoch zur Mutter. Ja, das Interessante an dem Mythos ist, dass die Erzählung lautet, dass wenn die Tochter bei dem Gott in der Unterwelt ist, dann ist Winter, also eine unfruchtbare Phase auf der Welt. Und wenn sie hoch zur Mutter kommt, dann blüht die Welt, dann ist Frühling, dann ist Sommer. Also diese Geschichte wird quasi dann an den Lauf der Jahreszeiten gekoppelt, was eben eine wunderschöne Metapher auch dafür ist, eben quasi, wenn die Beziehung unter Frauen funktioniert, dann blüht die Welt, also als Endbild eigentlich. Und das finde ich auch immer ein sehr ermutigendes Bild. Und was natürlich ganz ein entscheidender Aspekt von dieser Mutterabwertung ist, oder auch Sorge- und Care-Arbeit-Abwertung, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, das wäre wie nochmal ein weiterer Podcast, dass natürlich die Abwertung des Mütterlichen, die Abwertung von Sorgetätigkeit ganz stark auch mit den aktuellen Wirtschaftsweisen verknüpft ist, weil natürlich die Wirtschaft sehr stark davon profitiert, wenn diese Arbeit gratis gemacht wird. Und das war ja auch ein wichtiges Thema am Frauenstreik, wie viele Stunden Arbeit und wie viel, ich glaube 100 Milliarden Franken im Jahr verdienen Frauen weniger, weil sie einfach so derart viel mehr Hausarbeit, Familienarbeit, Care-Arbeit übernehmen in der Gesellschaft. Und ich denke, dass diese ganzen ökonomischen Fragen, wie sich das wiederum auswirkt auf weibliche Biografien, auf Frauen, die dann eben im Alter also Armut erleben und so weiter. Also da könnten wir gleich nochmal sehr viel darüber sprechen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, eben auch nochmal die Frage, als feministische Frage, wie können wir eben dafür sorgen, dass die Gesellschaft diese Tätigkeiten nicht mehr so sehr abwertet und so sehr als Gratisarbeit selbstverständlich hinnimmt, was eben letztlich Ausbeutung bedeutet von ganz vielen Menschen, also vor allem Frauen, aber zunehmend natürlich vor allem auch von Migrantinnen, die genau diese Arbeit dann übernehmen, die eben zum Teil privilegierte Frauen oder sogenannte karriereorientierte Frauen dann eben nicht mehr selbst machen.
Und eben ja gerade auch, dass in der Politik irgendwie auch die Lebenswelten ankommen, also und nicht weiterhin eben so getan wird, als wäre die heterosexuelle Kleinfamilie immer noch halt so das Maß aller Dinge oder so das Modell, nach dem sich alle richten oder so, könnte man ja auch immer noch meinen, so wie sich die Politik dem gegenüber verhält, was ja auch viel mit Aufwertung oder Abwertung von Care-Arbeit zum Beispiel zu tun hat.
Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt. Die Politik, aber auch die Gesellschaft ist immer noch an einem bürgerlichen, binär-geschlechtlichen, heterosexuellen Kleinfamilienmodell orientiert, das aber eigentlich statistisch gesehen gar nicht mehrheitlich gelebt wird. Also wenn wir uns die Zahlen angucken, dann leben eigentlich mehr Leute in Einelternfamilien, in Patchwork-Konstellationen, geschieden oder in nicht-heterosexuellen, also in queeren Konstellationen. Also dieses Modell ist eigentlich statistisch gesehen gar nicht mehr vorherrschend in der gelebten Praxis. Aber das Ideal und die Politik sind immer noch daran ausgerichtet.
Und deshalb auch so wichtig, dass wir immer weiter uns andere Geschichten erzählen, um uns auch andere Dinge vorstellen zu können.
Absolut. Also es geht eben schon, es würde schon darum gehen, zumindest zu versuchen, eben Elternschaft anders zu besetzen. Also sei es Mutterschaft, sei es aber auch das Queering von Mutterschaft, also auch eine grundlegende Infragestellung von binären Strukturen innerhalb von Elternschaft überhaupt. Also es geht ja gerade auch darum, deswegen finde ich es schon auch wichtig, die Frage, wollen wir überhaupt, inwiefern wollen wir von Müttern sprechen? Wir müssen ja irgendwie Elternschaft als viel breiteres Konzept denken, als eben immer wieder an den weiblichen oder verweiblichten Körper gebunden nur zu denken. was ich in meinem eigenen Muttersein eben als sehr schwierig empfunden habe, ist diese Erfahrung, 100% verantwortlich zu sein für ein anderes Leben und dadurch eigentlich meine eigene Freiheit wirklich massiv in Frage gestellt wurde. Und da habe ich einfach gemerkt, ich bin total geprägt von diesem abendländischen Subjektideal, was komplett autonom und frei sein soll, aber in der Realität als Mutter oder als Eltern, das gilt ja wirklich nicht nur für Mütter, das gilt für alle Eltern, die Tatsache, dass du dein Kind keine Sekunde, vor allem am Anfang, nicht alleine lassen kannst, sondern immer da sein musst, sonst stirbt es nämlich. Das ist eine Lebensnotwendigkeit. Das heißt, du kannst nicht einfach nicht versorgen, sonst ist das lebensgefährlich. Und dieses eigentlich oftmals dann nicht konsensuelle in einem Bezug zu stehen, also nicht frei bestimmt, sondern du musst es, auch wenn du gerade depressiv bist, auch wenn du gerade eine Krise hast, auch wenn du gerade Stress hast, wenn du kannst nicht einfach aus der Beziehung aussteigen und sagen, ja, ich komme dann später wieder und dann schauen wir weiter, sondern du musst den Bezug immer aushalten oder sehr oft, außer du gibst es dann, du teilst es vielleicht dann mal mit deinem Partner, aber grundsätzlich ist das Kind eben in einem so starken Abhängigkeitsverhältnis, dass du nicht dort einfach raus aussteigen kannst. Und diese Notwendigkeit von Präsenz, die fand ich für meine Freiheitsliebe, wie ich sie eben habe, wirklich sehr, sehr erschütternd. Das hat mich wirklich erschüttert, das so zu erfahren. Aber natürlich auch die ganze Auseinandersetzung dann für mich gebracht, okay, Freiheit ist sowieso relativ. Das zeigt sich nicht nur in dieser Mutter-Kind- oder Eltern-Kind-Beziehung, sondern wir sind alle immer in Abhängigkeitsverhältnissen. Wir sind alle nicht einfach frei. Das ist sowieso ein komplettes Gehirngespinst, diese sogenannte Freiheit. Und auch wir selbst müssen ja gut versorgt sein und geliebt werden und sind abhängig von anderen, um frei sein zu können. Also Antje Schrups, eine feministische Theoretikerin, sie nennt das immer Freiheit in Bezogenheit. Also sie sagt, es gibt keine Freiheit, ohne nicht auch in Bezug zu anderen zu stehen. Wir können erst dann frei sein, wenn für uns gesorgt ist und wir für andere sorgen. Und dort geht es eigentlich um eine ganz neue, nicht neue, aber um ein Wiederbeleben einer Ethik, die eben genau diese Vorstellung von absoluter Autonomie und diese Homo economicus, eben diese männlichen Vorstellungen, dass wir einfach so frei durchs Leben laufen und uns selbst verwirklichen und einfach nur an Erwerbsarbeit orientiert sind, die eigentlich zu diese Vorstellung zu dekonstruieren. Und das habe ich dann gemacht. Und dann ist es mir auch ein bisschen besser gegangen als Mutter. Also ich denke, das war schon wichtig, diese Auseinandersetzung mit diesen Konzepten und dann zu merken, ah, okay, dass ich damit so hadere, das ist nicht einfach, weil ich, Franziska Schutzbach, individuell damit ein Problem habe und es nicht auf die Reihe kriege und mit der Mutterrolle hadere, sondern das ist quasi in der gesellschaftlichen Ordnung angelegt, dieses Hadern als Eltern oder Mutter, weil die Gesellschaft so stark nicht an Kindern ausgerichtet ist, nicht oder nicht an diesem Fakt von Abhängigkeit, nicht an diesem Fakt, dass Menschen Liebe und Versorgung brauchen, sondern eigentlich komplett eben an Leistungen, an Profit und so weiter ausgerichtet ist. Und da kann man sich nur dann schlecht fühlen in einer solchen Gesellschaft, wo du aber dann trotzdem diese Arbeit leisten musst und eingebunden bist in diese Fürsorgenotwendigkeit. Und dass das im Kontrast steht zur gesellschaftlichen Hauptorientierung an Erwerbsarbeit, zur gesellschaftlichen Hauptorientierung an Selbstverwirklichung, Individualismus und so weiter, das ist ja klar, dass das zu Krisen führt. Und in diesem Sinne kann ich eigentlich nur raten, wenn man Eltern wird, sich eben auch mit Gesellschaftstheorie, feministischer Theorie zu beschäftigen, weil ich glaube, das einfach viel Druck wegnimmt, nicht einfach das alles nur als Erfahrung dann wahrnehmen zu müssen.
Vielen Dank für das Gespräch, Franziska.
Ja, gerne.
Das war schon wieder eine Folge im Manzenton. Und weil wir so frech überzogen haben, verabschiede ich mich gleich wieder und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war unsere heutige Die Hälfte des Setters. Nächsten Montag, 18. Mai, kommen wir mit das Thema Digitalisierung und Frauen. Bis dann, schöne Woche.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Euch mal die Sinn. geht's. Nehmt die Mauer, nehmt den Besen, kehrt die Schwelle. Wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Ich flieg und ich mach, ich versorg und ich mach. Es ist klarer als klar, ich sorg und bin da. Das ist nicht unbezahlbar.